Die dritte Nacht. Maria und die Nacht der Gotteserfahrung. Viele Jahrhunderte haben mit unendlicher Liebe dem Gedanken der Jungfräulichkeit nachgesonnen, die die Erzählung über Maria so dicht mit ihrer Mutterschaft verwebt. Vor goldenem Hintergrund malten die Meister ein zartes, liebliches Wesen, das sich still und gesammelt ihrem Kind zuwendet, während das Kind spielend und vertrauend auf ihrem Arm ruht, ihr ganz gehörend oder besser, dem sie ganz gehört. Nicht nur das Geheimnis der Weihnachtsgeschichte legten sie in ihre Bilder, in die warmen Farben und die weichen Gewandfalten, sondern auch das des Mädchens und der jungen Frau. So still, so schön, so selbstverständlich sollte es wohl aussehen, wenn ein Mädchen zur Mutter wird. So vollkommen sollte sich die Welt darbieten, so unversehrt, wenn ein Kind auf den Armen einer Mutter ist. So rein, so klar vermag ein Mensch, der Schöpferkraft Gottes Raum zu geben, so vollkommen vermag er Werkzeug zu sein. Ist der christliche Glaube über den Gedanken von der Jungfrauschaft der Maria hinausgewachsen? Nur dann, wenn er verleugnen wollte, was er über den Menschen weiß, über Gott, der ein Mensch war. Am Anfang steht die Szene, wie der Engel zu Maria in die Kammer tritt. Da wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in einen Ort in Galiläa, der heißt Nazareth, zu einem Mädchen, das verlobt war mit einem Mann namens Josef vom Geschlecht Davids, und das Mädchen hieß Maria. Der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Was soll dieser Gruß? Der Engel aber fuhr fort: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird ein König sein über Israel in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen? Ich war mit keinem Mann zusammen. Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Maria aber sprach: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. So überliefert und erzählt in Lukas 1, 26 bis 38. Wer ist Maria? Für die Menschen ihrer Zeit war sie keine Gottesmutter, sondern ein schlichter Mensch ohne besondere Merkmale der Heiligkeit. Sie lebte wie Millionen anderer, so verhüllt, so unbekannt. So beschäftigt mit Wasserholen, wie Millionen anderer Frauen in den Ländern des Nahen Ostens sich an den Brunnen trafen und in ihrem Haus. Niemand konnte wissen, was ihr geschehen war. Niemand hatte einen Engel gesehen. Niemand hätte ihr Wort ertragen, hätte sie ihre Geschichte erzählt. Erst nach dem Tod ihres Sohnes, lange danach, wurde ihre Geschichte aufgeschrieben und mit ihr das Geheimnis des Mannes, der ihr Kind war. Maria war mit Josef verlobt. Die Geschichte von der Geburt Jesu nennt sie Josefs angetraute Frau. Aber offenbar empfing sie ihr Kind vor der Hochzeit. Es muss wohl irgendein Skandal damit verbunden gewesen sein, an den sich die Menschen noch Jahrzehnte später erinnerten. Vielleicht war das Kind gar nicht von Josef. Wenige Leute sind genug, um das Gerede durch eine ganze Stadt zu tragen. Das Gerede kann man nicht überhören oder gleichgültig nennen. Es war im Lauf der Jahrhunderte, auch der christlichen Geschichte, für Millionen Frauen und Mädchen tödlich. Nehmen wir an, heute, im Milieu einer noch kaum überwundenen Bürgerlichkeit, erklärte eine junge Frau, ein Engel habe ihr gesagt, das Kind, das sie trage, sei aus Gottes Geist. Wenn man sie schon nicht der Psychiatrie übergibt, nimmt sich wenigstens die Boulevardpresse ihrer Geschichte an. Aber weiter. Nehmen wir an, nun ohne den Goldglanz der heiligen Geschichte, ein Mädchen habe vor nicht allzu lange vergangenen Zeiten ein Kind erwartet. Ein Mädchen erlebte einen jungen Mann, den sie liebte, als einen Boten des Himmels und sagte ja. aus der echten und tiefen Liebe zwischen zwei jungen Menschen, unverheiratet versteht sich, sei also ein Kind hervorgegangen. Millionen junger Mädchen haben erlebt, wie das Heilige, das ihnen widerfuhr, zur Sünde gemacht wurde. Sie erlebten, wie sie selbst, der geliebte junge Mann und das Kind miteinander ins Geschwätz der Menschen gerieten und wie sie selber dort zur Hure gemacht wurden. Wie Frömmigkeit und Rechtschaffenheit als Vorwand dienten dafür, dass die Gier und die lüsterne Fantasie ihrer Umwelt sich an ihnen sättigten, ehe man sie ihrem Schicksal oder einer sogenannten Gerechtigkeit überließ. Immerhin, Maria konnte von Glück sagen. Josef bekannte sich zu ihr, vielleicht ohne dass die Herkunft des Kindes geklärt war. So blieb ihr das tödliche Schicksal erspart, das das Gesetz für solche Fälle vorsah. Maria hatte überdies das große Glück, eine kluge und warmherzige Freundin zu haben. In den Tagen, als sie entdeckte, dass sie ein Kind erwartete, ging sie weg von zu Hause, wanderte durch das Gebirge in ein Dorf bei Jerusalem, fragte sich zu Elisabeth durch, wurde bei ihr, die selbst ein Kind erwartete, aufgenommen und blieb bei ihr 3 Monate. Vor wem sie zu Elisabeth geflohen ist, wird nicht gesagt. Vielleicht fürchtete sie sich vor Josef, vielleicht vor dem Gerede in ihrem Dorf. Sie muss jedenfalls ein Ja finden zu dem, was auf sie zukommt. Das "Mir geschehe, wie du gesagt hast", war das Ja eines Augenblicks. Aber es muss viel mehr bejaht werden. Die Einsamkeit, das Geschwätz, die Anklage, möglicherweise die Verurteilung. Ihre Base Elisabeth greift ihr unter die Arme. "Ja, das ist schön, dass du ein Kind erwartest. Ich glaube dir, wenn du von einem Engel erzählst, ganz unabhängig von dem, was wirklich geschehen ist. Ich glaube, dass Gott dir das besondere Kind anvertraut hat, den Erlöser, den Christus." Sie macht ihr Mut, sie hilft ihr, sich auf das Kind zu freuen, sie hilft ihr, vom jungen Mädchen zur Frau zu werden. Schließlich stimmt Maria ein und singt das Lied von der Freude über Gott, das ähnlich schon 1000 Jahre früher Hannah, eine andere Mutter, gesungen hatte, als ihr ein Kind von Gott zugesagt war. "Meine Seele rühmt den Herrn und mein Geist freut sich über den Gott, der mir hilft. Denn er hat seine Magd, die so niedrig ist, wertgeachtet. Glücklich werden mich preisen Menschen und Völker zu allen Zeiten. Der Mächtige hat Großes an mir getan, er, der Heilige. Von Geschlecht zu Geschlecht waltet seine Barmherzigkeit über denen, die ihn fürchten. Gewaltiges wirkt er, die Hochmütigen zerstreut er wie Sand. Mächtige stürzt er vom Thron, Niedrige richtet er auf. Hungrige sättigt er reichlich, Reiche treibt er mit leeren Händen davon. Er nimmt sich seines Dieners Israel an und gewährt ihm seine Barmherzigkeit. Unseren Vätern hat er es zugesagt, und in Ewigkeit gilt es Abrahams Volk, dem Volk, das ihm dient." Aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, die Verse 46 bis 55. 3 Monate, das ist wohl die Zeit, die eine Frau in solcher Lage braucht, um ein Ja zu ihrer Mutterschaft zu finden. Maria jubelt nicht nur für sich, sondern für alle, die in ähnlicher Lage sind und von Gott aufgerichtet werden. Als sie heimkehrt, ist sie verändert. Sie ist stark und klar und nicht mehr abhängig vom Gerede auf der Straße und am Brunnen. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz normal zuging. Ich wäre nicht böse, wenn die Sache mit der Jungfrauschaft der Maria ein Symbol wäre, mit dem man später zu deuten versuchte, wer Jesus sei und woher er komme. Warum sollte er, der Beauftragte Gottes, nicht einen irdischen Vater gehabt haben? Vielleicht brauchten die Menschen der damaligen Zeit die Geschichte von der unbefleckten Jungfrau, um auszudrücken, was sie meinten. Für uns, jedenfalls für mich, ist ein Mädchen, das ein Kind erwartet, keineswegs befleckt. Es kann an Herz und Seele sehr rein und schön und wie Maria bereit sein, sich zu seinem Kind dankbar zu bekennen. Vielleicht war Josef bei ihr, ehe sie verheiratet waren. Das wäre nach dem damaligen Recht durchaus kein Fehltritt. Es wurde nur von ihm verlangt, dass er sie anschließend heiratete. Und das hat er getan. Gut, dann lief also alles so ab wie bei Millionen Müttern. Vielleicht dass Maria von einem Traum heimgesucht wurde, der ihr die Ahnung eingab, es werde mit diesem Kind etwas Besonderes, etwas Großes in die Welt kommen? Vielleicht, dass Elisabeth diesen Traum glaubte und ihr die Gewissheit gab, dass sie Maria also mit ihrem eigenen Traum tröstete und aufrichtete? Nur, warum wird uns dann die Geschichte mit dem Engel so erzählt, als habe sie sich zwischen den Wänden ihrer Lehmhütte abgespielt, so als sei ein Bote zu ihr eingetreten? Warum erzählt uns das Evangelium so unwahrscheinliche Dinge? Ich meine, gewisse Ereignisse zwischen der Seele eines Menschen und dem zu ihr sprechenden Gott sind nicht anders oder nur sehr schwer anders auszusagen als mit solchen Bildern, und gewisse Gedanken, die sich betroffene Menschen danach machen, sind nicht anders oder nur sehr schwer anders in Worte zu fassen als so, dass etwas erzählt wird. Fast alles, was in jenen alten Zeiten von Gott erfahren wurde, fast alles, was zwischen Himmel und Erde geschah, zwischen dem Menschenleben auf dieser Erde und seinem geheimnisvollen Hintergrund, wurde in der Gestalt einer Geschichte erzählt. An den Nachtfeuern der Hirten oder an den Brunnen, an denen die Frauen sich trafen. Geschichten sind Hüllen für eine Wahrheit. Aus der Geschichte, die durch die Generationen hindurch erzählt wurde, haben die Menschen die Erkenntnis gewonnen, die Einsicht in die Zusammenhänge zwischen Gott und der Erde. Sie haben die Maßstäbe gefunden, nach denen sie leben wollten. Das Besondere, die Erfahrung der Gnade, die Erfahrung der Gegenwart Gottes in ihrem Leben, bedurfte der schildernden Erzählung. Wenn das so war, was wollten sie dann in ihren Geschichten von Maria und Josef, von Elisabeth und Herodes und den Hirten verbergen? Was sollten die Hörer dabei gewinnen? Vielleicht liegt eine Deutung darin für den Ursprung, aus dem der Mensch kommt, für den Hintergrund des Menschenlebens. Es hat ja seine Herkunft nicht nur von Vater und Mutter, es kommt von weiter her. Es kommt aus einem originalen Schöpfungsakt Gottes. Wie alles, was auf dieser Erde keimt und sprießt und wächst, kommt es aus dem schöpferischen Gottesgeist. Jedes Kind kommt aus dem Geist Gottes. So sagt der Engel zu Maria, Geist Gottes wird über dich kommen. Und so sagt die Geschichte, Jesus, der Christus, komme in besonderer Weise aus dem Geist Gottes, er bringe einen Auftrag von Gott mit, der uns angeht. In seinem besonderen Weg aber spiegle sich, was für alle Menschen gilt, dass sie aus dem Geist Gottes sind. Und wenn von Maria, der Jungfrau, die Rede ist, was ist denn eine Jungfrau? Ein körperlich unberührter Mensch? Ganz sicher nicht nur dies oder nicht notwendig dies. Jungfräulichkeit, Frömmigkeit im besten Sinne, entscheidet sich im Herzen. Ein Mensch ist gemeint, der nicht alles auf einmal und nicht mehreres nebeneinander will, sondern eins allein, das Wichtige. Eindeutig sein, nur eine Liebe haben, der einen Liebe und dem Schicksal, das in ihr liegt, zugewandt sein. Aufgespart für das Große, nicht verbraucht und verschüttet an die kleinen Chancen, nicht jedem Willen gehorsam, auch nicht mehreren, sondern letztlich nur einem. Das ist gemeint mit Jungfräulichkeit. Es ist wohl ein Irrtum zu meinen, die Frau habe dem Mann zu willen zu sein oder der Mann der Frau. Wenn sie wirklich Großes voneinander erwarten, bleibt das Geheimnis stehen, so dass sie zuletzt immer wieder einsam vor Gott verantwortlich sind für sich selbst und für den anderen. Jungfräulichkeit, das heißt, nicht bestimmt sein von herrschenden Ideologien, nicht geknechtet von den Sachzwängen. Jungfräulichkeit, das heißt, empfänglich sein für große Gedanken, große Hoffnungen, große Impulse, die rettend sein können. Jungfräulichkeit, das ist geistige Unabhängigkeit. Das ist Liebe zum Leben, das ist Fantasie, das ist der Glaube, der gegen allen Augenschein alles vom Geist Gottes erwartet, auch was die Zukunft für die Menschheit bringen mag. Gedanken aus dem Geist Gottes empfangen, aussagen und zur Welt bringen, das wäre Jungfrauengeburt. Und das lohnte wohl ein Menschenleben. Maria war in der von Anfang an von Männern bestimmten und beherrschten Kirche so etwas wie die Repräsentantin der Frau. Heute entdecken gerade die Frauen, die bewusste Christinnen sein wollen, dass sie in der Kirche eigentlich einen ganz anderen Beitrag leisten müssten, als ihnen bisher zugemutet ist. Nämlich nicht den Beitrag eines Anhängsels der Männer, sondern ihren eigenen, ihren Frauenbeitrag. Den Beitrag eigener Menschen mit ihrer eigenen weiblichen Frömmigkeit. Die schönen Bilder von Maria, dem Mädchen, das den Besuch eines Engels erlebt, kennen wir alle. Und die wunderbaren Bilder von Maria, der Mutter, die ihr Kind im Arm hält, kennen wir auch. Die Maler und Bildschnitzer der christlichen Geschichte haben durch die Jahrhunderte hin immer wieder in diesen Bildern das Zarteste ausgedrückt, das sie zu gestalten vermochten. Kaum ein Thema der Kunst ist mit so viel überirdischer Schönheit ins Bild gefasst worden wie dieses. Das Mädchen Maria und die Mutter Maria. Aber was hat das für die Kirche bedeutet? War Maria nur eine Dekoration, die darüber hinwegtäuschen konnte, dass die Frauen im Übrigen in der Kirche nichts zu sagen hatten? Dabei geschieht gerade in den Erzählungen um Maria eine wahre Revolution um die Rolle der Frau vor Gott und den Menschen. Da sagt ein Engel zu Maria: Heiliger Geist wird über dich kommen. Dein Kind wird aus dem Heiligen Geist sein. Und von Elisabeth, ihrer Verwandten, sagt die Weihnachtsgeschichte: Sie wurde erfüllt mit Heiligem Geist. Am Anfang des Evangeliums stehen die Gestalten zweier Frauen, von denen gesagt wird, ihnen war Geist aus Gott gegeben, längst ehe dies von Männern gesagt wird. Und das Bemerkenswerte ist doch, dass in der Kirche, die später entstand, fast immer behauptet wurde, die Frau finde ihre Verbindung mit Gott allein auf dem Umweg über einen männlichen Priester, der ihr den Geist Gottes vermittle, der ihr das Sakrament spende, oder über einen männlichen Pfarrer, der ihr die Vergebung der Sünden zuspreche. Sahen sich aber Frauen unmittelbar zu Gott, nahmen sie den Geist Gottes frei für sich in Anspruch, dann endeten sie nicht selten auf dem Scheiterhaufen. Die männliche Zwangsvorstellung, die ganze Epochen der Geschichte bestimmt hat, lautete: Wenn eine Frau den Geist Gottes in Anspruch nimmt, dann ist bewiesen, dass sie von einem bösen Geist besetzt ist. Wenn ich das Evangelium frage, dann ist der Geist Gottes nirgends an Ämter gebunden, nirgends an eine Hierarchie, nirgends an eine Organisation. Er weht, wo er will und wo Menschen sind, die ihn aufnehmen und sich von ihm bewegen lassen. Der Geist Gottes ist ausgegossen auf alle Menschen, sagt die Bibel, also auf Mann und Frau, auf Greis und Kind. Und was dort entsteht, wo man sich dem Geist Gottes überlässt, das ist das, was wir als die Gemeinschaft der Heiligen bezeichnen. Zu Maria, sagte der Engel, geh zu Elisabeth. Sie hat eine Erfahrung gemacht, ähnlich der deinen. Wenn das Mädchen Maria unter dieser ungeheuren Begegnung ins Flattern gerät, und wie sollte sie das nicht, dann weiß sie, da ist eine Frau, die mir beisteht. Und so halten die beiden Frauen sich aneinander fest. Mit ihrer ganzen Liebe empfängt Elisabeth die in ihre Einsamkeit eingesponnene junge Verwandte und sagt ihr: Das hat dir doch schon der Engel gesagt. Du bist nicht allein. Ich stehe zu dir. Ich weiß, dass unser beider Geschick von Gott ist. Es ist gut, dass du dem Engel geglaubt hast, sagt Elisabeth. Und so ist die Gabe des Geistes, die ihr verliehen ist, nicht nur die Hellsichtigkeit, in der sie das Kommende erkennt, sondern auch die Kraft, zu trösten und beizustehen. Gib nicht auf, Maria. Nimm das Wort wahr. Übernimm dein Schicksal. Unter dem guten, klaren Rat der älteren Frau beginnt die Junge zu wissen, wer sie ist. Die Männer helfen ihnen nicht. Zacharias, der Mann der Elisabeth, ist stumm, vorübergehend. Ihm hat es die Sprache verschlagen. Josef hat mit seinem eigenen Zweifel zu tun. Die beiden Frauen aber sind immerhin durch ähnliche Erfahrungen verbunden. So wird Elisabeth zur Trägerin des Heiligen Geistes, ohne Vermittlung ihres Mannes, der doch ein renommierter Priester war. In diesen beiden Frauen steht zum ersten Mal das Bild jenes Menschen vor uns, der sich und sein Schicksal unmittelbar von Gott empfängt, ohne den Umweg über irgendwelche Autoritäten. Und es steht in ihnen zugleich zum ersten Mal jene Kirche vor uns, jene Gemeinschaft der Heiligen, die keiner Organisation bedarf, weil sie unmittelbar ausdrückt, wie da Menschen von Gottes Geist zueinander geführt werden. Sie sind zugleich die ersten Menschen, die von jeder Art menschlicher Herrschaft frei sind, dadurch, dass ihnen der Geist Gottes verliehen ist. Wir leben in einer Zeit, in der ein großes Aufwachen durch die Frauen geht, nicht nur in der Kirche, sondern auf allen Lebensgebieten. Die Befreiung der Frau heute ist wohl die umfassendste Kulturveränderung, die wir aus der jüngeren Geschichte kennen. Eine solche Befreiung geht den betroffenen Frauen ebenso wie den betroffenen Männern an die Wurzel. Und sie geht nicht ab ohne Leid, Ratlosigkeit und Verlassenheitsangst. Sie ist nicht durchzuhalten ohne Mut, Stehvermögen und unbegrenzte Fantasie. Für uns Christen liegt darin zugleich ein neuer Anfang dort, wo überhaupt die Anfänge unseres Glaubens liegen. In der Geschichte von der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Im Grunde kann man nicht Weihnachten feiern und zugleich der Frau die Unmittelbarkeit zu Gott absprechen und etwa die Herrschaft der Männer begründen auf dem Gehorsam der Frau. Ich mag diese Frauen, die sich heute aufrichten und von uns Männern in der Kirche verlangen, dass sie ihnen endlich das volle geistliche Recht zugestehen. Ich möchte ihnen Mut machen, ihrer eigenen Berufung zu vertrauen und uns Männern wünschen, dass wir endlich die Angst verlieren vor der geisterfüllten Frau. Es könnte das Weihnachten werden, das heute gefeiert werden muss. Miteinander könnten wir die Aufgabe anfassen, die heute wie eh und je vor uns liegt, das Amt zu übernehmen, das Christus beschrieben hat. Einen Auftrag, so sagt er, hat euch Gott gegeben. Freude für die Ärmsten. Er hat euch gesandt, wunde Herzen zu verbinden, Gefangenen die Freiheit zu geben, den Gefesselten die Befreiung. Die Trauernden sollt ihr trösten, die in Trauerkleidern gehen, in Festgewänder hüllen, den Schwermütigen, die stumm sind von ihrem Leid, ein Lied singen. Lobgesang und Dank. Das war die dritte Nacht. Morgen kommt dann die vierte Nacht und sie heißt Herbergsuche. Ihr wisst schon, es ist kein Raum in der Herberge. Aber was hat es damit auf sich? Das also morgen. Bis dann und bleibt behütet bis dahin.